Colada Astra Astra. Colada Astra. Colada Astra Astra. Colada Astra. Colada Astra Astra. Colada Astra. Colada Astra Astra.
Meine Damen und Herren, es ist Donnerstag, der 22.09.2022. Es ist Hamburg, es ist Astra Schubert, es ist Astra Colada.
Wir befinden uns mitten im Bremerbahn-Festival, Hauke Horreis, und ich habe verdammt gute Laune heute. Weil, wie wurde beim letzten Mal ja gesagt, dass ich immer so schlechte Laune habe, und da habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe jetzt immer gute Laune und bin der gute Launebär, wenn wir den Podcast hier machen.
Auf der anderen Seite hören Sie Daniel Höhnmann. Okay, du überraschst mich. Aber ich merke trotzdem, dass es aufgesetzte gute Laune ist.
Nee, es ist keine aufgesetzte gute Laune.
Du hast gerade schon wieder gesagt, Mann, ich bin so müde, ich habe die letzten Tage überhaupt gar nicht gepennt.
Ja, das ist richtig, aber nur weil ich nicht gepennt habe, habe ich ja keine schlechte Laune deswegen. Ich habe sehr wenig geschlafen, das ist richtig, weil, ich habe mich auch echt, muss man auch mal sagen, ich habe mich echt hart verlegen.
Gab es nur die billigen Airbnb-Plätze oder habt ihr wirklich Hotels gehabt?
Nee, wir fahren ja immer mit dem Nightliner. Wir haben doch immer, ne, wir fahren doch immer hier mit dem Nightliner und schlafen doch im Nightliner.
Kriegt ihr so einen richtig guten Nightliner?
Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Nightliner. Wir fahren immer mit Kultur aus Berlin, die sind sehr cool. Die haben auch schon Juju gemacht und so, und die mag ich ganz gern, die Leute, und die Busfahrer sind alle ganz toll. Und da haben wir einen ganz neuen tatsächlich, und das ist echt ein schickes Ding tatsächlich, das ist richtig geil. Und aber ich habe mich irgendwie von Linz nach Wien habe ich mich hart verlegen. Ich habe mich irgendwie dumm umgedreht oder so und habe dann blöd auf der Seite gepennt. Jetzt tut meine rechtes Schulterblatt Arschgranaten weh. Keine Ahnung warum, das war nicht so geil, aber ja, und wenig gepennt irgendwie. Aber sonst war das alles ganz toll. Österreich, ein Wahnsinnsland.
Wahnsinn im Sinne von Wahnsinn oder Wahnsinn im Sinne von wahnsinnig schön, wahnsinnig nette Leute, wahnsinnig krasses Konzert. Ich habe das gesehen auf deiner Instagram-Story, was da an Leuten gewesen
irre,
ist.
Wien, also Graz waren wir im Opherum, da waren wir mit Juju schon mal im Sommer, das war auch total schön. Aber jetzt war es noch geiler, weil wir da halt sold out waren mit 1100 Leuten. Dann ist der Laden halt bumsvoll. Und das war richtig geil, das ist alles Theater, das ist voll schön. Dann waren wir in Linz im Postbahnhof, nee, im Posthof heißt nicht Postbahnhof, Posthof. Und das ist so krass, das ist ein riesen Kulturgebäude mit drei verschiedenen Sälen. Einmal mit 1100, dann ich glaube 750 und nochmal klein 250, irgendwas so um den Dreh. Und es wird komplett städtisch gefördert. Die haben da eine verfickte Ausstattung. Du kommst in diesen Technikraum rein und denkst nur so, ist das euer verfickter Scheißernst? Was steht denn hier alles? Und die haben da einfach so vier Techniker festangestellt und Durchführer festangestellt. Und ja, das läuft da alles. So, die haben eine Bühne. So, ich komme da rein, ich denke so, wow. Das wird heute aber ein komisches Konzert. Das wird ja ebenerdig hier. Das ist ja verrückt. Also die Bühne war halt ebenerdig mit dem Boden halt. So.
Mit dem Boden.
Und dann stand Tim, unser FOH-Mensch, und ich da und gucken uns das so an. Und Tim auch so voll verschlafen beide so. Und Tim so, hä? Kann das sein, dass wir die Bühne hochfahren können? Kann es sein, dass die gerade runtergefahren ist? Und wir gehen so zur Bühne hin. Und das war wirklich so, dass du diese komplette Bühne einmal komplett hochfahren konntest. Dass die dann halt auf, ich weiß nicht, wie hoch war die, wie hoch so eine Bühne halt ist, ne, so eine große Bühne, konntest halt komplett hochfahren. Bedeutet, du hast einfach ausgeladen, den ganzen Scheiß auf die Bühne geräumt und dann ist der ganze Bühnenbums mit der Bühne hochgefahren.
Oh, was für ein Traum.
Völlig irre. Also dieser Postbahnhof, Alter, auch oben der Backstage, riesig, ein riesen Catering-Bereich mit einer Küche und ich war 6 Garderoben, 5 Band-Wohnungen da noch mit drin, also 5 Räume, wo halt jeweils 2 oder 4 Betten drin standen. Völlig irre, der Laden. Und Wien war tatsächlich noch ein Open Air, was von vor 3 Jahren übrig geblieben ist, vor der Corona-Zeit. Das war halt richtig abgefahren. Und da haben wir im, das muss ich schon wieder überlegen, sonst lüge ich. Wo haben wir denn in Wien gespielt? Wir haben in Wien in... Ach du Scheiße.
Drinnen oder draußen?
Draußen, aber die haben auch ein Drinnen. Das ist das älteste besetzte Ding irgendwie in Wien.
Also ein besetztes Haus.
Ja, jetzt müssen wir tatsächlich mal eben kurz Cut machen.
Das ist aber gar kein Problem.
Wenn ich das nicht drin habe,
Alter. Da kann ich in der Zeit ja noch so eine kleine Geschichte erzählen, ja. Gerade wo du halt über die Nightliner gesprochen hast, weil es gibt, glaube ich, auch ein Ranking von Bands, die gewisse Nightliner bekommen, weil es ist ja eine große Nightliner-Knappheit in Deutschland. Mhm. Überall werden die Nightliner rausgekramt, wo die jetzt teilweise, wenn wie beim Rock am Ring, irgendwie nur als Schlafplätze genutzt worden sind, die letzten 6, 7, 8 Jahre und das Ding halt gefühlt irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr auf der Rutsche gewesen ist. Und auch bei den Nightliner-FahrerInnen hat es sich das wohl sehr, sehr ausgedünnt. Und da gibt es eine Band, war ganz nice, weil ich am Wochenende vor 2 Wochen halt mit Ängst gedreht habe, mit Matthias Ängst von der Band Ängst, und der hat so ein bisschen erzählt, weil die waren ja auf Tour irgendwie auch im Sommer, und dann hatten sie wirklich so einen dieser Nightliner, also Klimaanlage hat nicht funktioniert, die waren froh, dass sie irgendwann angekommen sind, und als Fahrer war so ein Typ, der so ein bisschen aussah wie Clint Eastwood, eigentlich halt immer mit der Kippe im Maul, und war froh, sind wir halt froh, dass sie ja irgendwie immer gut nach Hause gekommen sind, aber die waren halt mit der Supportband unterwegs, die auch Nightliner gefahren sind, die aber sozusagen von Kategorie 1 bis 10 Kategorie 1 gekriegt haben. Hey, wie so ein altes polnisches Mobil, wo über wieder gedacht hat, wie kann das denn überhaupt noch fahren? Die hatten das Problem, dass der Fahrer, während sie losgefahren sind von Hamburg zurück nach Berlin, Sekundenschlaf hatte. Die das erst gemerkt haben, als der Bus halt schön an der Planke längs geschabt ist.
Ach, hör auf.
Ach du Scheiße. Und einmal die Situation, dass die kurz vor Hamburg gewesen sind und die den typischen haben wir an der Raststätte vergessen gehabt haben.
Oh, geil.
Und zwar, ne, Fahrer, so wieder, keine Ahnung, Kippe im Maul und so getan, als wenn der Colt halt locker wäre und na, jetzt alle drin. Ja, eigentlich sind alle drin. Und dann stand halt der Schlagzeuger halt in Boxershorts. Ohne Handy, ohne irgendetwas, stand er halt draußen, und haben die nicht gecheckt. Die sind halt irgendwie, keine Ahnung, wo das Alarmö oder so hinten haben die kurz nochmal irgendwie getankt oder so. Und dann hat auch niemand das Handy mit dabei, und haben die erst wirklich dann gemerkt, als sie an der Location hier im Übel und Gefährlich ausgestiegen sind. Und dann musste der halt mit dem Taxi komplett zurückfahren. Das war so ein ganz lieber.
Darum immer das Handy mitnehmen, wenn man rausgeht, und dem Busfahrer Bescheid sagen, wenn man rausgeht und wenn man wieder drin ist. Das ist eine ganz einfache.
Und am besten noch mal eine Hose anziehen. Kann ja auch kalt werden.
Sollte man auch eine Hose anziehen.
So hast du herausgefunden.
Habe ich. Wien Arena. Das Ding heißt Arena. Das ist ein altes besetztes Gelände. Das wurde dann irgendwann von denen für so einen symbolischen Euro, haben die das dann gekauft von der Stadt. Und das wird auch so ein bisschen von der Stadt gefördert, beziehungsweise die Stadt schmückt sich da natürlich ein bisschen mit. So, weil die natürlich immer geile Bands da haben und auch geile Künstlerinnen da haben und so. Und, aber eigentlich mag das da keiner, weil das ist so ein bisschen wie die Rote Flora, nur halt in riesig so.
Und also die Umgebung mag die Arena nicht. Also die Umgebung von
Wien. Wien mag die Arena eigentlich nicht, aber man schmückt sich trotzdem mit ihr. Und die haben einen 1000er Club unten, der ist ziemlich cool, und die haben draußen halt ein Riesengelände, und die haben sich da einfach einen riesen fucking Bühne hingezimmert. Also wirklich ein Riesending. Das ist wirklich so Hurricane zweite Bühne mäßig. Also so groß ist diese Bühne und auch so hoch. Das ist der absolute Wahnsinn. Dann haben sie sich einfach da hingeknallt und hingebaut. Völlig irre, das Teil. Und da haben wir auf jeden Fall gespielt. Und das war halt auch im Endeffekt hinterher Soldout mit über 4000 Leuten. Und das war halt völlig krass. Die Leute sind vom ersten Song bis zum letzten völligst durchgedreht. Also wirklich. Ich habe auch, glaube ich, Großstadtgeflüster noch nie so geil spielen sehen. Das hat man, also dieses Publikumsding ist direkt auf die Band rüber und dann wieder von der Band aufs Publikum, und alle sind halt völlig ausgerastet. Das war richtig krass. Und die sind tatsächlich in Wien richtig, richtig groß oder überhaupt in Österreich, weil dieser Radiosender Radio 4 heißt der, glaube ich, der hat Großstadtgeflüster wirklich von Anfang an gespielt, von der allerersten Platte bis hin zur letzten. Der hat die richtig gepusht und richtig da groß und breit gemacht sozusagen. Und vor allem die alten Songs kommen da halt voll krass an. Also, weißt du, also es ist völlig, völlig absurd. Also nicht nur dieses Feierabend oder ich muss gar nichts oder fickt euch alle, sondern wirklich die Sachen von der ersten und von der zweiten Platte. Das war völlig irre. Wir standen da so, was geht denn hier gerade ab? So, das Geile war, es war halt eine dB-Begrenzung von 96, also wie im Stadtpark. Und ich stand hinter irgendwann bei unserem FOH-Mann und die Leute haben mitgesungen. Die Leute waren einfach so bei 115 dB. Die waren so laut, egal wo du warst, ob du oben im Backstage warst oder egal wo, du hast nur Menschen gehört. Du hast nur Menschen, jeden einzelnen Song mitsingen gehört. War völlig irre. Das war halt so geil. Es war so ein alter Punkerladen im Endeffekt. Fahrstuhl in einem Backstage, was ich schon total witzig fand, im zweiten Stock. Da war dann ein großer Küchenbereich, wo halt Catering gemacht worden ist. Und dann gab es oben einen ganz großen Backstage Raum, dann 2 Duschen und Toiletten. Unten gab es nochmal 2 riesengroße Backstage-Räume, jeweils auch mit 2 Duschräumen und 2 Toiletten. Also völlig geil ausgestattet, aber halt alles Punk. Weißt du, also alles wirklich IOZ-Style. Da hingen Poster von Bands, die es schon gar nicht mehr gibt, und natürlich auch von den Emi Bulls und vor Lynn. Die haben wir erstmal mit ganz viel Gaffer überklebt und da ein paar Antifa-Alpaka-Aufkleber drauf gemacht, weil wir finden, dass Emi Bulls und vor Lynn eigentlich gar, die dürfen, nein, das darf einfach nicht mehr sein. Das war sehr, sehr schön. Das hat wirklich Bock gemacht. Das waren drei sehr, sehr schöne Tage.
Du bist ein bisschen müde, aber es hat Spaß gemacht.
Ich bin ein bisschen müde, aber es hat Spaß gemacht.
Ist das jetzt die letzten Daten gewesen von der Tour oder musst du wieder los?
Nee, es ist noch einmal Köln, das ist ein Nachholtermin, weil wir einen Corona-Fall in der Band hatten und dementsprechend ist Köln, Oberhausen und Münster verlegt worden. Jetzt haben wir noch einmal Köln, einen Einzeltermin, was ein bisschen blöde ist. Und dann haben wir Oberhausen, Münster, Bern und Graz. Nee, das ist ja Österreich. Bern und kommen wir nicht mehr drauf. Also vier Termine am Stück mit zwei Schweizer Terminen mit bei.
Und dann irgendwo auf dem Berg.
Irgendwo auf dem Berg. Und dann ist auf jeden Fall, dann ist Schicht in Schacht. Und dazwischen mache ich nochmal so ein bisschen Jethro Tull, ne? Dieser storchenbeinige alte Mann.
Der noch so ein bisschen auf der Querflöte spielt.
Der noch ein bisschen auf der
Querflöte. Und wo ich dir überhaupt spielt. Nicht glauben kann, dass da so wenig Leute, beziehungsweise dass die Clubs halt so klein sind. Die sind
alle völlig klein.
Das sind alles so 500er-Läden.
Ja, ein paar sind auch irgendwie an die 1000, aber es ist halt auch ein Theater in Bremen. Und es ist alles, keine Ahnung, was das wird.
Dabei habe ich einfach gedacht, dass Jethro Tull irgendwie so, glaube so riesig sein könnte, eigentlich immer noch wie Toto und wie...
Ja, aber der war ja nie so richtig groß wie Toto.
Ja, die waren mal wirklich richtig groß. Es gibt halt auch irgendwie aus den 90ern so ein MTV,
Unplugged mit Jethro Tull.
Nee, da ging es halt irgendwie darum, beim MTV Awards, wer das beste Album gemacht hat. Okay. Und da waren halt Metallica relativ erbost, dass Jethro Tull dann halt irgendwie den Preis bekommen haben. Und ich meine, aber das ist auch schon wieder 40 Jahre her, gefühlt.
Du, keine Ahnung, das sind irgendwie zwei Termine, nee, gar nicht wahr, drei Termine mit einem Off-Day, dann ist ganz lange nichts, ich glaube 6-7 Tage und dann sind es nochmal 5 Termine am Stück. Also es ist alles, mit einem Off-Day dazwischen. Aber das ist alles ganz spannend. Das ist halt alles genau zwischen diesen Großstadtgeflüster-Sachen, das passt also ganz gut. Und dann bin ich fertig. Dann mache ich vielleicht im Dezember, ganz vielleicht, wenn ich Bock habe, nochmal Kelly Family. Aber da mache ich nur Merch. Aber auch nur, wenn ich Bock habe und Geld brauche.
Und du lässt es die halt so offen.
Ich lasse es mir noch offen.
Ja, aber eigentlich für ein paar Termine ist es dann doch schon ganz witzig, ja, oder?
Die haben eine Riesentour. Die spielen, glaube ich, 22 Termine von November bis Ende Dezember. Die haben nur 24. bis 25. haben sie Weihnachten und dann spielen die bis zum 30. Dezember.
Und das werden wahrscheinlich alles Arenentour sein, oder?
Das sind alles Arenendinger. Ich weiß aber nicht, wie das
aber
verkauft
geht das
ist.
Noch so?
Ja, aber
ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen.
Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Die Besten sind ja raus. Angelo ist raus und Michael Patrick ist raus.
Die machen auch gar nicht
mit. Nein, die machen nicht mit. Das sind alles, da kommen irgendwelche Cousins und Cousinen auf die Bühne, die noch nie jemand gesehen hat.
Und der Großvater.
Und der Großvater, keine Ahnung, wer da alles mit. Und ich kann mir nicht, also ich weiß ich nicht, verstehe ich nicht.
Also wie groß ist diese Familie denn überhaupt? Ja, wie viele Leute stehen denn da auf der Familie? Also wirklich, heißt du mit Nachnamen Kelly und alle sind dann da drauf, oder was?
Anscheinend.
Ah.
Also wenn ihr diesen Podcast hört, seid ihr wahrscheinlich schon total im Reeperbahn-Festival-Fieber oder im Unterbrücken-Festival-Fieber. Man weiß ja nicht, wo ihr hingeht.
Denn es ist nämlich jetzt schon seit Mittwoch. Gestern war der große Mittwoch. Gestern war, wir fangen mal an zu trinken.
Genau.
Also das geht dann halt los, irgendwie bei River-Concerts, irgendwie das Bier vor vier. Und ich war gestern, in der Zukunft gesprochen, war ich in der Mutter. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich bei der Reception von Zündstoff und bei Fluppe am Start sein kann, weil die machen ihre Release-Party in der Mutter und man hört in der Musik und dann habe ich das Album jetzt schon zugeschickt bekommen, um mir den schönsten und den schlechtesten Song rauszusuchen, um dann darüber zu sprechen.
Okay.
Das heißt, ich muss mir dann noch die komplette neue Fluppe-Platte anhören. Das heißt Arbeit. Und das heißt alles für den Content. Und dann ist natürlich noch das großartige Booker-Saufen am Abend, während auf der anderen Seite am Mittwoch da schon Schränk, Lala und Matze Rossi in der Astra-Stube spielen.
Genau.
Man weiß überhaupt gar nicht, wo man hingehen soll.
Doch, ich schaue mir erst Matze Rossi an und danach gehe ich um 10:30 los und gehe zum Booker-Saufen, weil vor 10:30 fängt das ja sowieso da erstmal gar nicht richtig an. Das wissen wir vom letzten Mal, ab 11 Uhr war das erst richtig bumsvoll da und dann komme ich zum Booker-Saufen.
Das Wetter ist jetzt auch, das spielt jetzt auch gerade nicht so richtig mit.
Nee. Also, ich habe auch überlegt, wenn es regnet, gehe ich auch gar nicht hin. Davon mal ganz abgesehen, weil man steht ja draußen. Ne? Ja. Also ist ja, wir können ja nicht reingehen, wir stehen ja draußen.
So. Genau.
Und wenn es regnet, bleibe ich einfach hier.
Ja.
War ich einfach hier geblieben.
Weißt du noch, als wir vor 2 Wochen über die größte Dürre seit 500 Jahren gesprochen haben?
Und jetzt aber, hier Regen.
Jeden Tag. Ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht mit dem Fahrrad los. So schrecklich ist das. Du, ich habe heute hier den großen, ich fahre ja immer 3 Tage lang auf das Fahrrad, um einfach zu meinem Job halt hinzukommen, den ich dann nebenbei machen muss, weil als Künstler, verdienst du nicht ganz so viel Geld. Und dann fahre ich immer an der Alster längs. Und die Alster ist sowieso richtig geil, wenn ich halt morgens Alster Richtung Wandsbek fahre. Dann kommen einem die ganzen Instagram-Menschen halt entgegen, die sich trainieren und die ihren Körper schön machen. Und du hast halt ein Instagram-Model nach dem anderen, egal ob männlich oder weiblich.
Ist das so?
Ja, das ist wirklich so.
Woher weißt du, dass das Instagram-Models sind?
Die sehen halt so aus.
Ach so. Also, oh, ganz die, schön.
Von denen, glaube ich.
Ganz schön Klischee.
Nee.
Ja, sie machen die Fotos oder so.
Sie nee, halt. Aber die sehen halt einfach aus, als wenn sie ihren Instagram-Body telefonieren, soll ich schon. Trainieren. Denn da sind so viele schöne Menschen. So viele schöne Menschen, an denen ich vorbeifahre, von denen ich glaube, im normalen Leben würdest du nicht mit mir reden. Und öfter habe ich dann halt so diesen kleinen A- bis D-Promi-Bonus, also nicht ich, sondern den Menschen, die ich halt begegne. Und ich bin folgender Person heute begegnet beim Joggen, in einem Jogginganzug. Und das ist meine große Frage, ob ich das halt richtig gesehen habe oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist richtig gesehen. Ab wann dürfen Männer nicht mehr ihre Caps hintenrum, also ja, nach hinten rum tragen? Also wie nennt man das dann? Ein Cap tragen und
verkehrt
dann
rum.
Verkehrt rum tragen. Ab wann?
Das durfte man noch nie. Das sah immer scheiße aus. Man hält, also noch schlimmer war es an der Seite. Also hinten war schon schlimm. An der Seite ging gar nicht. Man setzt ein Cap vernünftig auf, fertig aus. Wo sind wir denn hier? Ein Cap gehört nach vorne. Also was ist denn das bitte? Am besten noch die Haare vorne so durch, weißt du?
Genau.
Mega ätzend, Alter. Was sind das denn? Also solche Leute hätte man damals bei uns auf der Schule direkt in die Mülltonne gesteckt.
Hätte ich anhalten sollen und hätte gesagt so, du, wenn du es wirklich bist. Weil es kann ja auch sein, dass es ein Gerücht ist. Kann ja sein, dass es nicht passiert ist. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Vielleicht piepe ich diesen Namen ja auch noch raus, weil wir ja die Situation haben, wenn wir Leute sehen. Ne? Manchmal sollte also man
hatte er die Mütze verkehrt rum auf?
Er hatte die Mütze
dann
verkehrt rum
auf. Dann muss er sie auf jeden Fall nach vorne setzen, weil er ist alt.
Ja, also genauso alt wie wir.
Ja, ich wollte gerade sagen. So. Und da setzt man, wenn überhaupt.
Egal, ob du joggst.
Ja.
Und auch egal, ob du komplett mausgrau bist und deine...
Setzt doch auch einfach eine Beanie auf und kein Cap. Ich finde halt, ein Cap ist auch so ein Ding, wo ich sage, so sollte man vielleicht ab Mitte 30 nicht tragen. Weiß ich nicht.
Ich war auch noch niemals so ein Cap-Gesicht.
Cap habe ich nie verstanden. Ich habe eine einzige Cap, die mir steht, die setze ich aber auch so gut wie nie auf. Weil ich da auch sehr schnell Kopfschmerzen von kriege tatsächlich, wenn ich das Cap auf habe.
Ich weiß nicht, wenn ich ein Cap aufsetze, sehe ich halt immer aus, als wenn ich ein Truckerfahrer aus den Südstaaten bin. Und die zweite, den zweiten Prominenten, der ist mir kurz danach entgegengekommen, und zwar Ben Münchow.
Kenn ich nicht.
Den kennst du auf jeden Fall vom Sehen her, weil der hat schon diverse Tatorts mitgemacht, viele ZDF-Produktionen. Also so einer dieser gefeierten Jungschauspieler.
Mhm.
Der ist auch Bandleader der großartigen Band, wollte ich schon gerade sagen. Jetzt will ich nicht lästern, ne? Aber es gab mal so eine Zeit, so um 2009 bis 2011 herum, da war Kollektiv 22.
Sagt mir was.
Ja, der größte Shit, den es halt so auf der Schanze gab.
Ja.
Das war so sozusagen vielleicht auch so ein bisschen die Vorreiter von Annemai Kantereit.
Ja,
viel Akustik, viel Grölen, ein bisschen Hip-Hop so dazu und dann aber ein Teil der Szene sein. Und ich war immer so neidisch auf Kollektiv 22, weil die haben auch alle zusammen irgendwie auf der Sternschanze gewohnt. Da waren die größten Partys, jeder wollte so Kollektiv 22. Und die sind dann auch immer rausgegangen und haben da draußen irgendwie Straßenkonzerte und sowas gespielt.
Ja.
Und dann gab es mal so einen Punkt, wo den irgendwie auch das Label angeklopft hat und dann wurde das alles ein bisschen größer. Aber es war zu einem Punkt, glaube ich, wo zum Beispiel Ben Münchow und da ist noch einer von dieser Schauspieler, komme ich jetzt gerade nicht drauf.
Ben Becker.
Ben Becker, genau, Ben Münchow und Ben Becker und Til Schweiger, dann halt gesagt haben, so nee, wir machen jetzt die Schauspielerkarriere.
Okay.
Und dann ist diese Band so ein bisschen auseinandergebrochen und dann, die hatten aber mal so einen richtig großen Hype.
Ja,
und
jetzt haben die bei uns im Kleinen Donner gespielt.
Genau,
ja, ja.
So und dann habe ich ihn heute gesehen, habe darüber nachgedacht, ach ja, die haben jetzt ja gerade eine neue Single veröffentlicht, die heißt irgendwie auch ganz geil.
Ach, mit der Band oder was?
Ja, die haben eine neue Single veröffentlicht, auch ganz geil heißt, glaube ich, der Song. Ich habe dann noch einen internen Menschen aus der Band getroffen und habe noch gefragt, wie kommt jetzt ein neues Album? So, nö, das haben sie halt einfach nur so gemacht, weil sie Bock drauf hatten, so ein bisschen, bisschen wieder was rauszuhauen. Der Song ist halt so, ja, ich weiß nicht, irgendwie 2013 mit zwei Synthesizern. Aber was richtig geil an dem Video ist, die haben dann wirklich den Schauspieler Moritz Bleibtreu und von Lambok, der zweite Schauspieler, weißt du auch noch, wie der heißt?
Nee.
Die haben dieses Lambok-Team, dieses Zweiergespann bekommen und der Song beginnt halt mit einer weiteren neuen Szene von Lambok.
Mhm.
Die haben dann...
Braucht kein Mensch, weil der zweite Teil schon nicht cool war.
Ja, nein, aber ich fand's irgendwie ganz nice. Die sitzen dann zusammen oben und bekiffen sich dann irgendwie auf so einem Dachboden und dann finden die so eine alte Karaoke-Maschine und sprechen dann darüber, wie diese Karaoke-Maschine funktioniert und werden dann in diese Karaoke-Maschine hineingebeamt und auf einmal sind sie auf einer großen Party, wo Kollektiv 22 mitspielen und auch Wotan Wilke Möhring dann wieder, der auch in Lambok ist, das vergisst man ja immer, ne? Dieses Limbo, ihr Fotzen.
Ja.
Das ist ja der Wotan Wilke
Möhring. Gib ab! Gib ab! Mann, gib ab!
Ob das jetzt politisch korrekt ist, jetzt jemand mit Tourette darzustellen, ich weiß, ich fand es früher auf jeden Fall richtig geil. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Lambok, was habe ich das abgefeiert? Ich hole es mal ein bisschen weiter aus. Was habe ich das abgefeiert? Was für ein toller Film. Und es war auch in der Zeit, wo ich gedacht habe, Mensch, scharfe Baguettes und mein Leben und Lambok, perfekt.
Ich muss sagen, ich liebe Lambok, auf jeden Fall. Ich liebe den Film, aber ich habe dieses ganze Kifferding, weil ich den Film nicht in meiner Kifferphase gesehen habe, muss ich sagen, dass ich dieses Kiffding in dem Film gar nicht mal so, weiß ich nicht, ja, gehört ja irgendwie dazu und die verkaufen es ja auch und bla bla. Und klar, die meisten Dialoge, die haben, kommen natürlich auch daher, dass sie halt total bekifft sind. Ich meine, wenn sie in dem Auto sitzen und sich darüber unterhalten, ob sie Mehmet Scholl einblasen würden. Weißt du, was ich meine? Ja. Klar, die Dialoge kommen aus diesem ganzen Kifferscheiß und diese ganzen Aktionen kommen ja auch daraus, dass sie ständig bekifft sind. Weiß ich nicht, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ganz ehrlich gesagt. Also weißt du, ich saß da nicht und habe gedacht, boah, Kiffen ist so geil, dann kann ich endlich darüber reden, wie ich Mehmet Scholl einblase. Das habe ich nie gedacht, aber das waren einfach witzige Dialoge, das war ein witziger Film.
Kann ich verstehen, guck mal, aber du bist ja auch noch 4 Jahre älter als ich, das heißt, ich bin noch zu einer ganz anderen Zeit mit Lambok in Berührung gekommen und für mich war das schon irgendwie beim Kiffen, jetzt ist es raus, scharfe Baguettes ist Kiffen, scharfe Baguettes, wir reden jetzt hier über das Kiffen. So.
Leute, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, scharfe Baguettes ist also wirklich,
also nach ist kein Jahren, Scherz,
nach 2,5 Jahren, also wir sagen es jetzt. Also es geht ums Kiffen, Leute, ja, wirklich.
Wenn noch jemand fragt, was heißt eigentlich diese scharfe Baguette? Also ich werde oft gefragt, was heißt das?
Ernsthaft?
Ja.
Und ich habe von so vielen Leuten gehört, ob wir noch alle Latten am Zaun haben, warum wir nicht einfach Kiffen sagen.
Nee. Aber ja immer noch sein kann, dass meine Mutter diesen Podcast hört, die nicht weiß,
Mann,
dass ich... Ja, ist ja auch okay. In der Zeit, Emmy, gerade frisch 18 gewesen, das Ding halt gesehen und habe genau das abgefeiert, weil sie ja dem Ganzen huldigen, also diesem... sich hinsetzen, Quatsch reden und zu glauben, dass man, wenn man halt breit ist, halt einfach alles, was von einem kommt, dass das
hochintelligent ist.
Hochintelligent ist und dass man die Welt verstanden hat, um dann irgendwie in die Tankstelle zu gehen und zu denken, wow, es ist das Paradies. Eine Tankstelle ist das Paradies. Und das war es wirklich. Du bist in die Tankstelle gekommen, nachts um 12 und es war das Paradies. Mr. Nuts, Snickers Crunch. Dieser Crunch-Snickers, das war der Wahnsinn damals. Dann jegliche Form von Säften. Und gerade halt auch diese Rittersport mit Keks war in der Kifferphase mein Nonplusultra für alles. So, das war ja alles mega geil, man hat's derbe abgefeiert. Und ich hab's irgendwann mit der Kifferei halt aufgegeben, weil ich gemerkt habe, wenn das halt durchgängig machst, so, also über eine lange Zeit, kriegst du erstens nicht richtig zu backen, so. Du redest nur darüber, dass halt alles geil ist und dass du neue Ideen hast, aber du kriegst sie nicht zu Papier oder geschweige dann irgendwie in eine Form, sondern alles, was du halt machst, vergisst du halt später. Und das hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht. Ich habe richtig keine Psychose davon bekommen, sondern ich war irgendwann nur noch traurig, dass ich mich nicht bewegen kann. Und dann habe ich auf meinen Mitbewohner geguckt, der damals schon irgendwie 8 Jahre älter war als ich, der mit seinem besten Freundin halt FIFA 2002 gedaddelt hat und gedacht so, oh Gott, ist das meine Zukunft? So, und dann wollte ich das halt nicht mehr. Aber worauf ich drauf hinauslaufen wollte, ist, ist mir dann eingefallen, der gute alte Buback soll ja irgendwann legalisiert werden. Weißt du, was das heißt? Das heißt, in welchen Clubs kannst du dann kiffen und in welchen nicht? Ist es dann so, dass die Leute dann denken, okay, wir können jetzt öffentlich, also legal kiffen, dass du dir als Club Gedanken machen musst, oh, wir müssen jetzt ja nochmal wieder sagen, so, Leute, in unserem Club wird nicht gekifft. Glaubst du, die Leute, die halt in einem Club kiffen, werden mehr werden?
Mache ich mir überhaupt keine Gedanken, wenn ich ehrlich bin. Also sowas von gar nicht. Also ganz ehrlich, weil mich dieses ganze Kifferthema halt einfach null interessiert. Wenn irgendjemand meint, er muss hier im Laden einen rauchen, dann raucht er einen. Ganz einfach.
Ja, aber wenn 5 Leute einen rauchen, stört dich das dann schon?
Wenn ich hier wäre, würde es mich stören, weil ich den Geruch irgendwie nicht so geil finde. Vor allem in so einem kleinen Raum würde ich es nicht geil finden. Ich weiß aber nicht, ob ich dann sagen würde, bitte verpisst euch oder bitte geht nach draußen.
Ich glaube, das würde mich stören. Wann und wie
als
ist es?
Als Gast meinst du?
Ja.
Ja, als Gast würde es mich, also wenn ich Gast wäre, würde es mich mega stören, auf jeden Fall. Wenn ich Gast auf einem Konzert wäre, vor allem in so einem kleinen Club, würde es mich mega stören, ja.
Und vor allem, was bedeutet das denn halt auch so? Du darfst dann wahrscheinlich ab 18 frei kiffen, überall, umsonst, draußen. Das heißt ja auch, wenn du an der Schule bist, dann kannst du ja eigentlich dich vor die Stuhle hinstellen und dir einen Joint reinflöten.
Ja, wenn du nicht auf dem Schulgelände bist, ja.
Kannst du halt nicht machen. Und überall werden halt einfach Joints geraucht. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich werde spießig. Eigentlich habe ich ja früher gedacht, so legalize it Und jetzt denke ich halt einfach so, ach, lass den ganzen Scheiß auf, so wie es ist. Bin ich dazu konservativ?
Das tut mir total leid, dass ich dazu keine Meinung habe. Weil dazu habe ich wirklich...
Dann kommt denn das mal vor, dass du mal zu irgendwas keine Meinung hast. Nee,
ich hab zu Kiffen keine Meinung. Überhaupt nicht. Zu diesem Thema habe ich keine Meinung. Wenn sie es legalisieren, legalisieren sie es. Und wenn sie es nicht legalisieren, legalisieren sie es nicht. Da habe ich echt überhaupt keine Meinung zu. Das ist so ein Ding, was mir wirklich völligst egal ist. Also es gibt wenig, was mir völlig egal ist. Aber das ist mir wirklich völlig egal.
Und wenn man jetzt sagen würde... So, neben dem Astra und neben dem Carlsberg gibt es auch noch einen Joint, den du dir hier kaufen kannst, weil du es darfst.
Würde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Ich würd hier, auch wenn es legal ist, keine Drogen verkaufen. Und das wird auch nicht passieren. Das wird niemals passieren. Niemals. Ich glaube nicht mal, dass die das legalisieren. Und darum mache ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken. Die haben ganz andere Probleme, als Gras zu legalisieren, Alter. Mal ganz ehrlich.
Richtig, genau. Denn ist mir nämlich aufgefallen, kannst du dich nochmal an die Situation erinnern, als wir drüber gesprochen haben, tief in der Corona-Zeit, als das Geschwurbel nochmal richtig groß gewesen ist und alle sich gegenseitig zerhackt haben, da gab es dieses eine gallische Dorf, da gab es da diese zwei Clubs, die von sich aus gesagt haben, ey Mann, wir verbreiten halt geschwurbelte Scheiße auf unseren Leinwänden draußen, haben Ken Jebsen Zitate und sagen, dass
Blame die... Blame Anne Frank.
Müssen wir auch gar keinen Hehl machen, alle wissen, wurde ja auch schon genügend auseinandergenommen, genau. Docs, große Freiheit. Genau. Da haben wir gesagt, wie lange wird es wohl dauern, bis die großen Agenturen, die damals dann gesagt haben, ne, wir hatten ja auch Audiolith hier und haben darüber gesprochen, weil die den ganzen Stein ins Rollen gebracht haben und nach Audiolith ja halt auch die großen Agenturen wie FKP dann gesagt haben, ey, wir machen keine Veranstaltungen mehr bei euch. Wie lange haben wir gesagt, wenn Corona nicht mehr existiert in dem Sinne im Veranstaltungsbereich, wie lange dauert es, bis diese Agenturen, die noch so einen riesengroßen Brief verfasst hat, wo drin steht, wir machen keine Veranstaltung mehr bei euch, dass sie wieder zurückkriechen, will ich nicht sagen, aber dann sagen, okay, alles klar, 2023, wir machen mal wieder eine Veranstaltung.
Ich habe sogar gesagt, welche Agentur die erste sein wird. Selbst das habe ich gesagt.
Und weil wir uns ja auf dem Reeperbahn-Festival befinden, uns natürlich wieder mit diesen Leuten, die halt auch in diesen Agenturen arbeiten und teilweise auch gut verstehen, in Gesprächssituationen sind, werden wir diese Agenturen nicht sagen, aber man kann ja natürlich auch...
Natürlich sage ich das. Scorpio war die erste Agentur in Hamburg, die wieder in die große Freiheit geht.
So. Mit Nina Tschuber.
Was soll denn das? Und dann ist Janke direkt hinterhergegangen und jetzt kommen alle anderen und machen halt ihre Shows da. Das Ding ist, die große Freiheit hat ja ihren Security-Chef zum neuen Leiter dieses Clubs gemacht.
Ja.
Was auch immer Leiter bedeuten mag. Aber der Besitzer des Clubs ist ja trotzdem immer noch der gleiche Dödel, der halt in Kiel sitzt. So, ne? Das ist jetzt halt so die Frage. Inwieweit findet man das cool? Inwieweit gab es da Gespräche mit dem neuen Inhaber von der großen Freiheit und vom Docs? Obwohl Docs ja noch gar nicht bespielt wird, das ist ja nur die große Freiheit bis jetzt erstmal. Mit den Agenturen, ob sich da was geändert hat, weiß man nicht, stecken wir nicht drin. Ich wette mit dir, es gab 100%ig Gespräche.
Ja,
also,
klar.
Also ich weiß, dass es Gespräche gab. Und man muss ganz klar sagen, das ist eine Geldfrage. Gehst du nicht in die große Freiheit, musst du entweder in die Fabrik gehen, die viel zu klein ist und die Produktionen zu groß sind eigentlich, um in die Fabrik reinzugehen. Oder du gehst in die Edel Optics Arena. Und machst es da und da ist es wieder Arschgranaten teuer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Agenturen wieder in den Club reingehen. Und ganz ehrlich, ich habe mich eine Stunde lang darüber aufgeregt, so, und ich habe auch mit einem Booker geschrieben, dessen Künstlerin da spielt, und habe gefragt, ob er noch alle Latten im Zaun hat. Und er sagte so, ey, das ist eine reine Geldfrage, so, und der örtliche ist nun mal Scorpio und die gehen jetzt nun mal in die große Freiheit rein. Hören wir aber von dem Laden in nächster Zeit oder irgendetwas, dass es irgendwelche rechtsradikalen, homophoben, sexistischen Blablabla Äußerungen oder Sachen in diesem Club gibt, werden wir von diesem Club dann halt auch wieder Abstand nehmen und woanders reingehen. So, ey, es ist jetzt so, ich reg mich darüber nicht mehr auf.
Ich weiß nicht, ich möchte mich gerne darüber aufregen. Also ich hätte mich nicht so sehr darüber aufgeregt, wenn es nicht diesen öffentlichen Brief gegeben hätte, den auch wirklich... Ich weiß nicht, das war ja auch noch Bestandteil in der Öffentlichkeit im Sinne von Bericht von der Mopo, Bericht im Abendblatt, Fest und Flauschig haben darüber gesprochen und die Agenturen haben das halt sehr, sehr groß an die Wand gehängt, dass sie nicht mehr mit diesen Leuten da zusammenarbeiten werden und es muss nur ein kleiner Wimpernschlag vergehen und alle gehen wieder rüber. Also es war uns ja schon damals vorher klar, dass diese Locations, einmal das Docs und einmal die große Freiheit, irgendwann bespielt werden müssen, weil es in Hamburg Hamburg keine Locations gibt in der Größe, genau. Und halt auch, also alles, was 1500, 800 bis 1500, das hast du halt einfach zentral, sonst nur in diesen Locations. Und es war so klar, dass die dann irgendwann dahin gehen werden, aber ich kann es nicht verstehen, dass man das vorher so einen riesengroßen Aufriss macht und seinen Namen dafür irgendwie einsetzt, sagt so, nein, wir als Agentur werden da jetzt erstmal nicht mehr Konzerte machen und noch ohne Statement, ja, jetzt machen wir es wieder.
Ja, das ist das, was mich nervt, dass es halt von den Agenturen kein Statement gab, kein öffentliches, wo gesagt worden ist, so, ey, wir machen jetzt wieder Konzerte da, weil aus dem und dem Grund, wir finden, das ist richtig so, der Betreiber hat gewechselt, wir sehen das jetzt als Neuanfang, wie auch immer, so, das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ne, ist halt so. Ich habe auch gedacht, ich rieche mich da mehr darüber auf, aber das Ding ist ja auch einfach, dass ich weiß, dass ich garantiert nächstes Jahr in diesen Clubs arbeiten werde. Ich werde da als Tourleiter oder so reingehen und werde da halt arbeiten. Da kann ich nicht sagen, auf Natur, ach nee, da geh ich nicht rein, da hole ich mir jetzt einen Sub für. Ja, klar, könnte ich machen, aber ey, sorry. So, ne? Und da geht's halt auch wieder nur ums Geld. Sind wir mal ehrlich. kann man ganz klar so sagen. So. Ja, wie gesagt, darüber habe ich mich kurz aufgeregt und dann auch nicht mehr, weil ich das weil mir das auch egal ist. Das ist so eine never ending Story. Also es sind zwei Clubs in Hamburg, die wieder bespielt werden müssen, was du gerade schon gesagt hast. A, weil die Große Freiheit halt auch ein Laden ist, wo ich immer unglaublich gerne hingegangen bin zu Konzerten, weil ich den Laden einfach mochte. So. Und wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass der Betreiber gewechselt hat und der alte Besitzer da jetzt irgendwie nichts mehr zu melden hat, was wir nicht wissen, so, dann ist das gut so. Dann sollen sie das machen. Dann ist das ja okay. So, und wenn sie sich distanzieren von dem ganzen Scheiß, der dort passiert ist, was sie ja getan haben, also zumindest die Leute, also zumindest der neue Heini hat sich ja distanziert davon.
Ja.
Ja, also ne? Ist halt, aber was,
genau,
ja.
Ist, aber wenn ein Betriebsleiter ist ja auch noch was anderes, als wenn sich der Betriebsleiter davon distanziert, ist ja was anderes. Also du hast ja immer noch einen Besitzer, dem das gehört.
Ja, und das ist, und das meine ich ja, und das ist die Schwierigkeit. Ist der Besitzer immer noch der gleiche aus Kiel oder hat das jetzt schon wieder irgendjemand anders gekauft? Ey, keine Ahnung, gefährliches Halbwissen, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das gekauft worden ist. So. Und ich weiß auch nicht, ob es besser gewesen wäre, wir hätten Agenturen in Hamburg die beiden Clubs gekauft. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre. Glaube ich nicht.
Na, mir geht es ja eigentlich eher nur darum, dass man am Anfang so einen Riesenwind da drum gemacht hat.
Ja, ja, klar, natürlich.
Und jetzt ja, ja.
Wir haben auch da einen Riesenwind drüber
gemacht. Wir haben da auch einen Riesenwind drum gemacht.
Jetzt ruder ich im Endeffekt auch wieder zurück.
Ja, das kannst du ja auch tun. Also,
Nee.
Ich kann ja beide Seiten verstehen.
Ja, ja.
Ich rudere nicht zurück, sondern für mich ist es einfach nur ein großes Unverständnis, ein großes Fragezeichen, warum halt vorher so eine Riesenwelle gemacht worden ist. Mhm. Und jetzt macht man das so ganz klammheimlich und hier nochmal eine Veranstaltung rein, da nochmal eine Veranstaltung, weil so, ach, was war denn vor eineinhalb Jahren, ist ja auch egal. So, müssen wir nicht mehr drüber reden. Anstatt das halt einfach klarzustellen, einfach auch für die Öffentlichkeit einfach klarzustellen. Ich meine, du bist ja nicht mehr ernst zu nehmen als Agentur. Also ich kann das dann nicht mehr ernst nehmen. Was willst du denn? Weiß ich nicht. Also wenn du halt einmal... Du hast halt eine Entscheidung getroffen, die auch vollkommen nachvollziehbar gewesen ist und weiß ich nicht, beim ersten Gegenwind kippst du halt um und wehst halt wieder mit dem Wind. Hätte ja auch vollkommen gereicht, wenn sie gesagt hätten, ey, wir haben einen großen Fehler gemacht, wir haben jetzt einfach gesehen, dass es ohne diese Location-Zeit nicht mehr geht. Wir finden nicht geil, was halt da passiert ist. Wir sind in Kommunikation gegangen, whatever.
Aber ey, im Endeffekt ist es einfach nachvollziehbar und es war klar, dass das passiert. Das haben wir damals ja schon gesagt. So.
Ja.
Es ist klar, es ist nachvollziehbar und im Endeffekt geht es auch da einfach darum, will Hamburg weiterhin eine geile Stadt sein, wo Konzerte passieren? Ja, das will Hamburg und dann müssen diese beiden Läden halt bespielt werden. Und das war klar, dass die Agenturen da halt wieder reingehen. Und wenn die Agenturen jetzt irgendwie mit dem neuen Betreiber und mit dem Besitzer da irgendwie rumgemauschelt oder irgendwas geklärt haben, worüber wir jetzt nichts wissen, was ja bestimmt so ist. Die werden nicht einfach gesagt haben, so, ja, wir machen das jetzt wieder, so. Dann ist das halt so. Kann er auch nur mit der Schulter zucken, so.
Also, wir beiden wissen ja schon meistens immer mehr als viele. Viele andere.
Meistens.
Der Gossip wird ja weitergetragen. Und deshalb finde ich es gerade so, wenn man dann halt dann sieht, okay, alles klar, die Sachen werden halt wieder bespielt und es kamen keine Statements und überhaupt irgendetwas dazu. Oder auch, wenn man mit Leuten redet, was ist, also, deshalb, sorry, dass ich jetzt damit angefangen habe.
Nee, ist ja völlig okay, aber das ist halt auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob ich irgendwie altersmilde werde oder so, keine Ahnung. Ich find's halt irgendwie kacke, dass da kein Statement kam. Warum man jetzt da wieder reingeht, sondern einfach irgendwie klammheimlich, gut, klammheimlich ist es ja auch nicht, sie posten es ja, machen es ja öffentlich und gehen da einfach wieder rein, ohne irgendwie ein Statement rauszuhauen. So, aber wenn man überlegt, es gab ja ein Statement von, habe ich schon wieder vergessen, von irgendeiner Verband der Konzertdödels in Hamburg, dass die das begrüßen, was jetzt in der großen Freiheit passiert und dass dann Dialog stattgefunden hat, bla bla. Und in diesem Vorstand dieser komischen Geschichte sitzen halt Leute von Scorpio, von Janke, von River Concerts, so, ne, also.
Mir geht es ja auch darum, dass ja auch in diesen Läden Menschen gearbeitet haben, die dir und mir halt bekannt sind, die wir ja auch teilweise echt gern gemocht haben und die ja auch in der Zeit die volle Breitseite halt abbekommen haben. Und dann denke ich mir halt auch mal so, oh Gott, was ist denn das Gefühl? Du hast dort gearbeitet in der Zeit, als diese Schwurbelgeschichte halt hochgekommen ist. Du hast die volle Breitseite halt mit abbekommen. Du hast diesen ganzen Shitstorm mit abbekommen und jeder hat dich gefragt, ach, da kannst du noch arbeiten. Und dann nach einem halben Jahr der Corona-Krise, aber dann gehen halt alle wieder da rein und alles tun sollte, so wie, als wenn es wieder gut ist. So. Aber in der Zeit haben ja unfassbar viele Menschen dort gearbeitet, die wir halt auch nett finden oder teilweise auch zu unserem Netzwerk gehört haben, die halt diesen kompletten öffentlichen Dreck halt abbekommen haben. So mit dem krönenden Abschluss, dass halt dass die Veranstalter dann gesagt haben, wir gehen nicht mehr bei euch rein. Mhm. Und das ist so ein Ding halt gewesen ist. Und das finde ich halt in dem Moment halt schade, dass das halt die Menschen auch persönlich abbekommen haben. Mhm. Ohne dabei halt Schwurbler oder Querdenker gewesen zu sein, sondern die da halt einfach nur gerne gearbeitet haben. Schwieriges Ding. Ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Das tut mir auch ganz leid.
Du hast nicht auf Aufnahme gedrückt?
Nein, 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 das nicht.
Und lässt mich einfach hier 40 Minuten reden oder was?
Ja.
Ich hole mir irgendwas zu trinken. Erzähl doch mal, was du für einen Fehler gemacht hast.
So, ich hab einen großen Fehler gemacht. Ich war ja letzte Woche irgendwie, war ich ja ein bisschen traurig, dass wir unser weiblicher Gast nicht mehr gekommen ist, der dir halt abgesagt hat. Und das fand ich halt schade und das fand ich irgendwie traurig. Habe ich mich auch irgendwie ein bisschen drauf gefreut. Wäre bestimmt auch ein interessantes Gespräch geworden. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich heute dran gedacht habe, ach du Scheiße, du hast doch immer noch eine Anfrage offen für morgen. Das habe ich total verpennt. Wir hätten mich eigentlich am Dienstag, hatte ich gedacht, hätten wir den Podcast aufgenommen. Können wir aber nicht machen, weil Dienstag in der Astra-Stube ein Konzert ist. Ja. Habe ich dann gedacht, alles klar. Gut, dann nehmen wir halt einfach am Montag den Podcast auf. Jetzt habe ich eine ziemlich dumme Anfrage vor Wochen gestellt an meinen lieben, netten Freund Ingo Pohlmann. Und der denkt, glaube ich, immer noch, dass morgen der Podcast ist. Und
du hast ja noch nicht Bescheid gesagt.
Nee, es ist einfach so viel los. Scheiße. Ich habe mich die ganze Zeit um Receptions und sowas gekümmert. Und denke, jetzt ist halt der richtige Zeitpunkt zu sagen, um für Ingo Pohlmann auch noch ein bisschen Werbung zu machen. Ich gehe halt einfach mal in mein Telefonbuch halt rein und habe hier den WhatsApp-Verlauf und drücke jetzt auf Sprachaufnahme und sage, hallo Ingo, hier ist Hauke und auf der anderen Seite sitzt
Daniel, hallo.
Hötmann, genau, von Astra Colada. Es tut mir so wahnsinnig leid. Folgendes, ich habe mich nicht mehr drauf gemeldet mit dem 20.09. Da hast du ja gesagt, es geht. Jetzt habe ich das vollkommen verpennt. Es ist halt so viel dazugekommen. Reeperbahnfeste, wie mache ich das Unterbrückenfeste? Und ich habe das einfach verpennt, dir zu sagen, dass am 20.09. bei uns halt ein Konzert in der Astra-Stube ist und habe das auch verpennt, dir zu sagen, dass wir den Podcast heute aufnehmen und wollte mich nochmal ganz herzlich dafür entschuldigen. Und Daniel darf jetzt nochmals Dummes zu mir sagen, dass ich ein dummer Idiot bin.
Idiot!
Richtig. Hiermit ist das eine Einladung, nachdem das Reeperbahn-Festival vorbei ist, dass ich mich nochmal hart melde und wir dich immer noch gerne als Gast haben und ich mich freuen würde, mit dir in ein gutes Gespräch zu gehen und Daniel auch.
Ey Ingo, komm vorbei, tut uns leid. Hauke hat's verkackt, diesmal war ich das nicht. Haha.
Das ist ganz, ganz viel Liebe und vielleicht sieht man sich auf dem Reeperbahn-Festival und wer weiß, ob du da überhaupt hingehst und da auch Bock hast.
War doch letztes Jahr auch da.
Was? Der war Ingo?
Beim Buckersaufen war der da.
Ach
beim
so.
Beim Kiosk.
Ah. Ach so, übrigens, wir sind jetzt auch direkt in der Sendung. Das heißt, unsere 10.000 HörerInnen, da machen wir nochmal Werbung. Hört euch Ingo Pohlmann an.
Ja, bitte.
Live immer eine Bank.
Ja, da ist nämlich noch viel, viel mehr, als wenn jetzt Sommer wäre drin.
Das ist eine Sache,
viel, die... Viel, viel mehr.
Das, jetzt kommt er niemals mehr in unserem Podcast. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die darf man dir nicht mehr stellen.
Was darf man nicht mehr stellen?
Ja, ob jetzt nochmal wäre. Alles klar. Liebe
Ich habe ja nur gesagt, dass da viel, viel mehr ist, als wenn jetzt Sommer wäre.
Ach so.
Das habe ich gesagt.
Oh, Entschuldigung, das habe ich halt falsch verstanden.
Ja, hast du falsch verstanden, ne?
No.
Ja, Pohlmann, schade, haben wir verkackt.
So, jetzt habe ich auf der anderen Seite aber noch was Blödes gemacht. Oh. Ach, ich habe Jörg halt gefragt, dieser Montag habe ich doch überhaupt gar keinen.
Welcher Jörg?
Mächen wir.
Ja.
Jetzt habe ich gedacht so, Mensch, der Jörg, der spielt hier auf dem Mittwoch. Jetzt, vielleicht ist ja lustig, wenn der nochmal vorbeikommt und ein bisschen Werbung macht für seine...
für das ausverkaufte Konzert am Mittwoch?
Ja, genau. Nein, für seine neue Platte von Trixie und seine neue Platte von Love, ey.
Ja.
Und jetzt habe ich mich gar nicht mehr bei dem gemeldet.
Ja, das eh vergessen.
Meinst du?
Klar, sonst wäre der schon lange hier. Es gibt doch Bier.
Genau das habe ich ihm nämlich auch gesagt.
Der wäre schon lange hier, es gibt doch, ist doch Quatsch. Ich hätte das auch vergessen.
Das tut mir so leid, das passiert mir nicht oft.
Ist doch nicht schlimm.
Das ist,
passiert ja auch ständig was Dummes, ist doch völlig okay.
Nein,
das kann doch mal passieren.
Ja, aber es ist immer scheiße für die Leute, die auf der anderen Seite sind.
Aber du hast das jetzt ja gerade dem Pohlmann ganz, ganz, ganz lieb erklärt und das versteht er ja auch wohl, also alles gut.
Und weil wir jetzt gerade so gute Laune haben, habe ich gerade gesehen, dass, wo ich sehr entzückt und verzückt bin, dass da hier, kein Problem, dass da irgendwie vier Dinner-4-Seiten sind. Und wir haben letzte Woche über das Thema gesprochen, Ehrenmord.
Genau, und den Film Nur eine Frau. Und da habe ich ja gesagt, dass ich nochmal zwei, drei Informationen zu diesem Film und zu der Frau zusammensammeln wollte. Wolltest du das jetzt aufnehmen mit deinem Handy? Was hast du da gerade vor?
Nein.
Ach so. Wir nehmen das schon so auf, Auge. Du brauchst es nicht mit deinem Handy aufnehmen.
Ich wollte mal ein Foto davon machen, das halt posten, das Daniel sich vorbereitet hat.
Ja, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über den Fall Hatun Sürücü. Und ich habe dann noch so ein paar Sachen rausgesucht. Also vielleicht erstmal, was ist Ehrenmord? Vorsätzlich begangenes, versuchtes oder vollendeter Tötungsdelikt, das im Kontext patriarchalisch geprägter Familienbände oder Gesellschaften vorrangig von Männern an Frauen verübt wird, um die aus Tätersicht verletzte Ehre der Familie oder des Mannes wiederherzustellen.
Das habe ich nicht verstanden. Erklär es nochmal.
Also nochmal. Was ist Ehrenmord? Vorsätzlich begangenes, versuchtes oder vollendetes Tötungsdelikt, das im Kontext patriarchalisch geprägter Familienverbände oder Gesellschaften vorrangig von Männern an Frauen verübt wird, um die aus Tätersicht, also des Mannes, verletzte Ehre der Familie wiederherzustellen.
Jetzt habe ich es mitbekommen.
Sehr gut. Und es endet im Endeffekt damit, Tötung eines Mädchens oder einer jungen Frau durch ihre Blutsverwandten zur Wiederherstellung der kollektiven Familienehre.
Der kollektiven Familienehre, wenn ich das höre.
Und da sind wir auch schon wieder bei dem Ding. Ich habe mir nochmal den Film am Ende angeguckt, wo du mir nicht glauben wolltest, dass die ganze Family gefeiert hat. Die ganze Family hat nach dem Tod gefeiert. Keiner war traurig und alle haben das als sinniges Organ gesehen, die Ehre der Familie wiederherzustellen. Was haben wir denn noch hier zum Beispiel? Guck mal, Rollenbilder zum Beispiel. Trägerin der Ehre ist halt die Frau. So, häusliche Aufgaben, strenge Regeln befolgen, Regeln geben Sicherheit. Verteidiger der Ehre ist selbstverständlich der
Mann.
Richtig. Außerhäusliche Aufgaben, starke Reglementierung und Kontrolle der Frau. Frauen dürfen keine vorehelichen sexuellen Erfahrungen haben und müssen unberührt sein, müssen in der ihrem Mann treu sein. Weibliche Ehre ist jedem Mädchen von Geburt an mitgegeben und kann durch ihr Fehlverhalten verloren und nicht wieder zurückgewonnen werden. Also selbst wenn sie irgendetwas macht, was die Ehre im Endeffekt beschmutzt, kann sie das nicht wieder gut machen. Allein das ist halt völlig absurd. Das Bundeskriminalamt BKM, oder BKA, heißt es BKM oder BKA? Bundeskriminalamt,
BKA,
ganz klar, hat 6 Beispiele für das Fehlverhalten einer Frau, das mit einem Ehrenmord enden kann, aufgestellt. Nach dem Tod von der Frau, also ne, dann haben wir damit angefangen. Nummer 1, die Frau lehnt einen von der Familie ausgewählten Ehemann ab und verweigert die Zwangsheirat. So, das ist schon ein Ding, wo die Ehre der Familie beschmutzt ist, weil die Familie diese Hochzeit arrangiert hat, ne, mit der anderen Familie, bla bla bla. Und wenn die Frau dann jetzt sagt, so, nee, habe ich keinen Bock drauf, Ehre beschmutzt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Nummer 2, die Frau hat ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren.
Oh, ganz schwieriges Thema.
Auch schwieriges Thema. Nummer 3, die Frau beabsichtigt eine Trennung von Ehemann und oder ihrer Familie und vollzieht diese, ihre Kinder nimmt sie gegebenenfalls mit. Das darf sie also auch nicht trennen.
Ja, die Kinder bleiben schön zu Hause.
Die Kinder bleiben schön zu Hause, genau. Nummer 4. Die Frau untergräbt die Beschützer- und Versorgerrolle des Mannes beispielsweise durch Erwerbstätigkeit.
Indem sie selber arbeitet.
Ja, genau, indem sie selber arbeitet. Und das hat eine Frau ja gemacht. Die hat sich ja einen Job gesucht, hat eine Ausbildung gemacht als Elektrikerin und hat halt gearbeitet. So. Nummer 5. Die Frau wendet sich von den Traditionen und Sitten des Herkunftslandes ab und orientiert sich an dem westlichen Lebensstil. Also geht feiern, hört Musik, trifft Freunde außerhalb ihres Kulturkreises.
Und kann selber entscheiden, mit wem sie schläft.
Genau, kann selber entscheiden, mit wem sie schläft.
Kann auch mal eine Frau lieben.
Ja, schlimm. Nummer 6. Die Frau unterhält eine außereheliche oder von den Eltern nicht geduldete Beziehung. Dabei kann alleine der Verdacht ausreichen.
What?
Ja, das sind die Beispiele dafür, warum. Also es müssen auch nicht alle 6 zusammenkommen, ne?
Es reicht einer.
Es müssen nicht alle 6, also es ist nicht irgendwie so ein Bingo, so ein Memory, ich habe mit 6, jetzt geht's los. Es reicht einer tatsächlich. So, Tötung der Frau ist eine durch die Regeln des Ehrenkonzepts legitimierte Reaktion auf einen vom Mann wahrgenommenen Normbruch, also die 6 Normen, die ich gerade vorgelesen habe, der Frau und wird daher als eine Form von Selbstjustiz bezeichnet. Also es ist nicht mal Mord, es ist Selbstjustiz. Das ist, finde ich, halt auch völlig irre.
Rechtlich gesehen.
Nee, warte mal, rechtlich gesehen ist es tatsächlich nicht. Rechtlich gesehen ist es...
Jetzt habe ich die ganze PowerPoint-Präsentation zerstört. Nee,
rechtlich gesehen ist es Mord. Also jetzt in Deutschland ist es rechtlich gesehen Mord. Aber wie absurd ist das bitte?
Ich komme jetzt gerade nicht auf ein Profil von einer Frau, der ich folge, die über keinen Ehrenmord gesprochen hat, sondern darauf aufmerksam gemacht hat, dass ein junges Mädchen, ich glaube entweder im Iran oder im Irak, ich will jetzt nicht lügen, dieses scheiß gefährliche
Halbwissen,
eine Frau, die ins Koma geprügelt worden ist und danach gestorben ist, weil die Moralpolizei unterwegs war und sie nicht in das Bild der Moralpolizei hineingepasst hat, sondern die hat Kopftuch getragen und die hat ihre Haare waren sichtbar.
Ja, das darf ja nicht sein.
Das darf nicht sein. Und dann kam die Moralpolizei und hat ihr dann halt mit einem Knüppel auf den Kopf gehauen. Und dazu gibt es halt auch noch ein sehr verstörendes Video, wie dann wie in einem Handgemenge das halt passiert und überall halt auch Frauen herumlaufen, die das teilweise halt auch abfeiern, dass das halt gerade passiert. Und das ist halt wieder so eine Sache, die geht mir nicht, das geht mir nicht in den Kopf hinein, wie so etwas halt passieren kann. Ich meine, klar, es ist halt eine andere Kultur und es ist irgendwie immer schwer, auch wenn wir gerade über so kulturelle Aneignung und sowas sprechen, dann das halt auch zu akzeptieren, dass das in manchen Ländern halt so ist.
Das akzeptiert man nicht.
Das kann man nicht akzeptieren.
Das kann man nicht akzeptieren. Also das tut mir echt leid. Da können jetzt auch Leute irgendwie sauer sein oder so. Aber ich kann doch nicht akzeptieren, dass Frauen verprügelt, umgebracht, misshandelt werden, nur weil man ihre Haare unter einem Kopftuch sieht oder sie sich von ihrem Mann trennen wollen oder ein westliches Leben führen wollen. Das muss ich nicht akzeptieren. Das kann ich richtig scheiße finden. Und das muss ich nicht akzeptieren.
Das können wir dann irgendwie gut finden, wenn wir das dann bei Game of Thrones in der House of the Dragons irgendwie sehen und dann denken, ach ja, hier Königshaus, ne? Und dann hat die Prinzessin dann schon vorher mit irgendjemandem
geschlafen. Ja, aber geschlafen. Nicht mal da finde ich das gut. Sitze ich auch die ganze Zeit vom Fernseher, mach nicht Mädel, such dir jemanden aus, worauf du Bock hast. So, guck dir deinen Vater an, wen er da heiraten musste.
Ja. So. So, und
ja, schwierig.
Ja, das sind so Themen, die machen mich sprachlos.
Also das ist, ich glaube, auch der Podcast ist, wenn wir beide das machen, glaube ich, wir können da halt nicht so gut drüber reden. Also jeder, der sich darüber informieren möchte, Google ist voll damit, auf jeden Fall. Ich habe es ja auch gemacht, das ist sehr viel und sehr interessant. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Gast, der sich damit auskennt. Also,
voll.
Wär mega cool, hätte ich auch wirklich Bock drauf. Aber da muss sich, glaube ich, jeder selber mal einlesen. Das ist ziemlich schwierig.
Anderen Seite halt feiern, wenn sich etwas zum Positiven verändert, auch im Sinne, wie fühlen sich Frauen gerade in unserer Gesellschaft, weil ich war am Wochenende, am Freitag, das erste Mal mit ein paar Menschen, die ich sehr gerne habe, im Molotow und da herrscht ja so gesehen dieses Awareness-Konzept und ich habe mich mit den Mädels unterhalten, wenn ich da gewesen bin und sie meinten, das war so entspannt, das erste Mal seit langer Zeit, dass man da so entspannt feiern kann. Ich war auch mit 2 Mädels da, die das erste Mal im Molotow gewesen sind. Einmal eine, die schon lange in Hamburg wohnt und dann eine, die halt aus Paris gekommen ist und hier gerade irgendwie Urlaub macht. Und die meinten halt, was für eine entspannte Feierei das gewesen ist. Und selbst, wenn man sich durch die Menge gedrängelt hat, dass man klar irgendwie berührt worden ist, aber das, es gab halt nur Hände so auf Schultern, die einem
kurz
das
zur Seite.
Kurz zur Seite, die aber nicht einem das Gefühl gegeben haben, ich fasse dich an, sondern ich werde mal so weitergeleitet. Und die Personen haben sich so wohl gefühlt, dass es dort halt so funktioniert, wo ich dann denke, okay, cool, auf der anderen Seite können wir halt auch so anfangen. Mhm. Also in unserer, keine Ahnung, männlichen Feiergesellschaft, Frauen erstmal ein gutes Gefühl zu geben. Weil ich wüsste halt auch nicht, gerade bei diesem Thema, wo steige ich da ein und mit wie rede ich denn darüber und was für eine Meinung da habe, es ist halt einfach prinzipiell, es ist halt scheiße. Ich weiß ja auch gar nicht, wie ich davon jetzt wieder wegkommen soll, indem ich dir dabei zusehe, wie du dir ein Antikopfschmerzgel in.
Nee, das ist Maloxan.
Was macht man denn mit Maloxan?
Sodbrennen bekämpfen.
Hast du Sodbrennen?
Alter, wie die Sau.
Was hast du denn heute gegessen?
Nee, ich habe gestern Abend Samstag eine ganz, ganz schlimme Pizza gegessen von ganz, ganz schlimmen Pizzalieferanten, die richtig eklig war. Ich habe sie trotzdem aufgegessen, weil es ist ja immer noch eine Pizza. Ne? Man kennt das Thema, ja.
So ekelhaft kann das gar nicht sein, dass ich die nicht aufessen kann.
So, aber die war also wirklich, und ich habe seit gestern, habe ich Sodbrennen es hell.
Ich bin so bei dir.
Ganz, ganz schlimm.
Ich bin so bei dir. Oh, dann hatten wir ja beide so einen ganz weirden Pizzamoment. So eklig, dass man immer noch nach einer Woche irgendwie die Soße schmeckt, die da drauf gewesen ist.
Ja, die Tomatensoße war eklig, die Salami war richtig, hat kein Mensch verstanden, was das sollte. Nee, das
möchtest
war
du sagen, welcher Pizzalieferant das gewesen ist?
Belki heißen die. Die sitzen bei uns irgendwo in Winterhude.
Hast du da auf gut Glück?
Ja, das sah alles ganz nett aus, hat sich auch alles ganz gut angehört. Die Rezensionen waren auch voll gut. Ich gucke mir aber auch immer die Rezensionen dann irgendwie auf Lieferando an. Aber das war einfach eine Müllpizza, das kann man einfach mal sagen. Das war einfach müllig.
Ich habe nämlich gestern auch so eine Müllsituation gehabt, und zwar vom Domino's.
Und da hatte ich bis letzte Zeit sehr oft Glück.
Ich glaube, bei Domino's ist es halt immer so, man hat so Phasen bei Domino's, wo man vielleicht mal eine richtig gute Pizza bekommt.
Ja, aber es ist meistens,
und es ist immer so eine Phase. Und manchmal haben die auch wirklich strange Zusammenstellungen, wo man denkt, das kann doch überhaupt gar nicht schmecken. Und dann isst du das und denkst so, was geht denn da? Aber ich habe mir gestern so ein Mittagsangebot geholt, weil ich halt auch keine Lust gehabt habe, einzukaufen. Und Flink und Gorillas liefern ja dann irgendwie nicht am Sonntag. Und eine ganz einfache Pizza, kann man überhaupt gar nicht falsch machen. Margarita, Jalapenos, Feta.
Das ist nicht schwer.
Das ist nicht schwer. Und dann mit dem Käserand.
Ja.
Und ich glaube, das auch da, ne? Es ist halt arschwiderlich. Ich habe diese Pizza gesehen, der Boden unten noch so weiß wie Rotkäppchen, wollte ich gerade sagen.
Babypopo.
Weiß wie ein Babypopo, wo noch niemals die Sonne rangekommen ist. Und es war echt so, die sind ja direkt gegenüber von mir.
Ja.
Ich wohne ja direkt gegenüber von Domino's.
Bist du hingegangen?
Eigentlich wollte ich hingehen, aber habe gesagt, heute gehe ich nicht aus meinem Haus raus. Und habe mir das dann reingezwängt, auch genau aus diesem Grund. Es ist ja immer noch eine Pizza. Mhm. Du könntest das jetzt stehen lassen und du weißt, es geht dir besser, aber du lässt es nicht stehen. Und ich bin so froh gerade. Ich mache jetzt seit, glaube ich, 7 Wochen mache ich Intervallfasten. Auf meine Art und Weise. Das heißt, ich esse halt ab 16 Uhr, manchmal nach 17 Uhr, esse ich halt nichts mehr. Und habe ich mir etwas total Gutes abgewöhnt. Und zwar bestellen nach 23 Uhr.
Das habe ich noch nie gemacht.
Oh, ich habe das geliebt.
Noch nie.
Ey, wenn man nur halt irgendwie so einen scheiß Tag gehabt hast, bist die ganze Zeit unterwegs, du hast noch irgendwie eine Veranstaltung, die du vorbereitest, du bist noch irgendwie unterwegs und kommst um 23 Uhr nach Hause, machst Lieferando auf und denkst halt so, welche 3 Pizzaservices liefern denn halt auch gerade? Und es ist schon oft vorgekommen, dass ich mir bei Domino's, manchmal auch sogar bei Smileys oder bei einem anderen Dreckslieferant mir so eine Pizza geholt habe und immer mit diesem, ach, aber am nächsten Mal bestellst du halt nicht mehr. Und dann hast du doch wieder nach 3 Tagen da bestellt.
Ja.
Und das kriege ich einigermaßen in den Griff. Aber das, was seit gestern Domino's mit mir gemacht hat, ne? Die haben mir jegliche Lust auf Bestellpizza verdorben.
Das verstehe ich.
So.
Jetzt kommt Einspieler.
Ich Klotz TV, die Rubrik für alle Film- und Seriennerds der Nation. Daniel Hürtmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Klotz TV, das Format gönne ich mir.
Die Serie hat den Deutschen Fernsehpreis jetzt gerade erst gewonnen und nur dadurch habe ich das überhaupt mitgekriegt, dass es diese Serie gibt.
Babylon Berlin.
Nein, so einen Scheiß gucke ich nicht mehr, weil der ist ja auch egal.
Weil der nämlich Schwurbler ist und Veranstaltungen in der großen Freiheit macht.
Nee, weil er an sich ein Vollidiot ist. Es geht nicht nur darum, dass er ein Schwurbler ist, du musst dir mal die Interviews mit dem Idioten durchlesen, der hat völlig an der Marmel. Mhm. Außerdem fand ich Babylon Berlin auch überhaupt nicht cool, davon mal ganz abgesehen. Genau, Deutschen Fernsehpreis gewonnen, gibt schon ein bisschen länger, die Serie, seit letztem Jahr glaube ich schon. Und zwar Faking Hitler auf RTL RTL Plus.
Oh, Faking Hitler.
Großartig.
Hat das etwas mit den Hitler-Tagebüchern
genau,
zu tun?
Ganz genau,
und gab's nicht, da gab es ja schon damals irgendwann in den 90ern den Film Stonk mit Götz George genau. und Harald Schmidt. Und genau. haben die jetzt daraus eine Serie etwa
genau.
gemacht?
Genau, sechs Folgen und mit Moritz Bleibtreu als Fälscher sozusagen, der unglaublich geil spielt. Also das erste Mal, dass ich Moritz Bleibtreu wieder sehe und sage so, geil, cool. Und Lars Eidinger, den ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. In der Serie mega. A, weil er die ganze Zeit qualmt. Er raucht einfach wie ein Schlot. Ich meine, die rauchen da alle wie Schlote die ganze Zeit. Aber er raucht halt wirklich die ganze Zeit. Und das ist eine sehr, sehr großartige Serie mit ganz tollen SchauspielerInnen. Und die haben noch so ein bisschen fiktional damit, also ich weiß nicht, ob das fiktional ist oder nicht, das konnte ich bis jetzt nicht rausfinden. Es geht noch um eine Journalistin, die auch beim Stern arbeitet und die irgendwie rauskriegt, dass ihr Vater früher bei der Waffen-SS war. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, dass sie mit ihrem Vater halt irgendwie da so ein bisschen im Clinch ist und ihn nicht mehr vertrauen kann etc. pp. Und ja, ist eine großartige Serie, auf jeden Fall. Also wer RTL Plus hat, schaut euch das mal an. Das ist wirklich sehr interessant. Es sind 6 Folgen. Es ist total witzig. Also es ist witzig und gut gemacht. Es ist keine Comedy oder so, aber es ist wirklich witzig gemacht, weil einfach Moritz Bleibtreu mega gut spielt einfach. So, der Typ ist so knuffig also als Fälscher die ganze Zeit. Also er fälscht die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Sachen für irgendwelche Leute, die halt so auf so Nazi-Scheiß stehen und ihm das halt abkaufen. So. Und irgendwann fängt er halt an, dieses Tagebuch halt zu schreiben. Einfach nur, weil ein Typ so irgendwie was haben möchte, was Hitler handschriftlich geschrieben hat. Weil das anscheinend so selten war, dass Hitler handschriftlich geschrieben hat.
Ja, die wurden ja auch richtig Freunde. Er und der Redakteur, ich weiß gar nicht mehr, wie der Redakteur heißt.
Ja, die waren richtig gute Freunde.
Die waren richtig gute Freunde. Es gibt auch es gibt da, glaube ich, auch dazu noch einen Podcast. Oder auf jeden Fall kann man so ein Hörbuch, ich glaube, der heißt sogar Faking Hitler.
Okay.
Wo man halt auch die Freundschaft von denen halt total mitbekommt, dass, ja Mann, du glaubst es nicht, ich hab da noch was gefunden.
Ja, das ist die ganze Zeit so, ich hab da noch was gefunden, ja. Und dann erzählt auch so geile Sachen, ja, warum hat das jetzt nicht geklappt mit dem 8. Hitler-Tagebuch? Ja, das war total irre, das hat nicht geklappt, aber morgen fahre ich hin, weißt du? So, und dann kommt wieder die Geschichte, das war eine Übergabe, wir sind mit dem Auto auf der Landstraße gefahren und ich musste das Geld, während das andere Auto mir vorbeigefahren ist, in das Auto werfen, währenddessen hat der andere das Tagebuch in mein Auto geschmissen. Halt, der erzählt das halt auch so dumm, dass der Stern das geglaubt hat. Dass der Stern das geglaubt hat, das ist der absolute Wahnsinn. Alleine hatten die vorne, also auf diesem, wie nennt man das, vorne Buchdruck,
Binde, auf dem Cover.
Auf dem Cover war halt Adolf Hitler. Aha, stand da halt. Ja. Weißt du? So in so alt Schrift. Das war aber kein A, das war ein F. Das war ein F. Und dann sitzt der Fälscher halt da irgendwie mit seiner Frau und denkt so, seine Frau so, das sieht aber irgendwie aus wie ein F. Und er so, nee, das ist ein altgotisches A. Und dann hauen die halt so diese ganzen Schriftsätze da halt auf den Tisch und gucken, ob das wirklich ein A oder ob das ein F ist so. Und dann sehen sie so, ja, scheiße, das ist ein F. Allein das,
weißt du? Ist aber egal. Hauptsache, du kannst es halt gut verkaufen.
Unfassbar.
Und da wurde ja auch also richtig viel Kohle für ausgegeben.
Das ich meine, ist das Ding.
Der Stern ja, hat ja, der hat ja, waren die sich sogar in einem Millionenbereich?
Ne, warte mal. Das war, also, die beiden waren ja Freunde. Dann kam man hinter diese Gerichtsverhandlung, wo die sich beide eigentlich nicht in die Pfanne hauen wollten. So, weißt du, also eigentlich wollten die beide irgendwie so cool miteinander bleiben. Und dann ist aber rausgekommen, dass dieser Sterntyp 9 Millionen Euro vom Stern bekommen hat für diese Bücher. Ne? Und jetzt rate mal, wie viel bei dem Fälscher angekommen sind. 2,6. Und da war die Freundschaft nämlich vorbei. Und da wurde ausgepackt. Ja, da war alles vorbei.
Da ist es
dann
wieder,
war,
das Geld.
Dann wurde er noch verurteilt wegen Untreue, wegen der Kohle, die er selbst eingesteckt hat und keine Ahnung. Es ist wirklich eine großartige Serie, schaut das an, es ist ultra lustig gemacht und auch geil gemacht, schön 70er Jahre Stil. Ist in Hamburg, ne? Ist ja klar, Stern war ja in Hamburg und vielleicht, wenn ihr das seht und rausbekommt, in welcher Disco, in welcher Kneipe diese Partyszenen gedreht sind, dann sagt uns das doch mal. Ich hab einfach kein Club oder Kneipe im Kopf, die so aufgebaut ist, wie da, wo die gefeiert haben.
Bist du dir sicher, dass es eine Hamburger Kneipe ist?
Naja, die haben das Ganze in Hamburg gedreht.
Ja, kann ja trotzdem sein, ist ja wie bei dem Tatort-Dreh, die Astra-Schuhe irgendwie zur Pommesbude machen wollen.
Ach so,
wollen,
dass sie es woanders gedreht
haben. Dass sie es woanders gedreht haben und dann so tun, als wenn sie jetzt in Hamburg sind.
Das kann natürlich sein.
Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Tatort geworden?
Der Typ kommt morgen. Der will mir morgen irgendwas erzählen.
Der will dir irgendwas erzählen.
Der will mir irgendwas erzählen, was ja,
die jetzt machen. Will er dir Tagebücher verkaufen?
Ja, wahrscheinlich will er mir Tagebücher verkaufen. Nee, schaut euch das an. Das ist wirklich eine sehr schöne und gute Serie geworden, auf jeden Fall. Und wenn ihr mal Bock auf einen guten Thriller habt, so ein bisschen hier so Mafia-mäßig, Boston, Streets of Boston heißt der, glaube ich. Entweder nur Boston oder Streets of Boston mit Ethan Hawke und Mark Ruffalo.
Aha.
Magst du die beiden nicht?
Mega gut. Mark Ruffalo habe ich eigentlich nur als Hulk im Kopf.
Ah, der hat richtig gute Filme.
Der hat richtig gute Filme gemacht. Ja, aber der ist dann immer traurig. Der guckt, der kommt dann schon in den. Der spielt immer so einen traurigen Typen, der.
Ja, das liegt einfach an seinem Gesicht. Der guckt einfach die ganze Zeit.
Immer die ganze Zeit immer melancholisch und man will ihn in den Arm nehmen und denkt so, Mensch, Mark. Also der hat jetzt nicht. Der wird jetzt nicht irgendwie irgendwas gecastet wie 300 oder Stirb langsam oder so.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Für Die Hard. Ich bin richtig traurig. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder nicht. Aber jetzt, da ich halt Wow-Besitzer bin, ich besitze ja sowas gar nicht wie Netflix oder wie Sky. Sky. Ich bin Wow-Besitzer. Und bei Wow ploppen jetzt halt diese ganzen Filme auf, die Bruce Willis irgendwann so in den letzten 2 Jahren gedreht hat.
Ich hab's gesehen.
Und man denkt sich an die ganze Zeit so, ich möchte gerne mit Bruce Willis einen guten Abschluss haben.
Dann guck dir die Filme nicht an.
Genau.
Einfach nein.
Also ich möchte mit Bruce Willis einen guten Abschluss haben und den letzten ertragbaren Film, den er halt gedreht hat, war Glass, also der dritte Teil von dieser Unbreakable-Saga, wo man auch dann schon gemerkt hat, oh Junge, du wirst alt, weil er kaum Text hat und da schon ganz klar war, der ist jetzt gerade so krank, dass er mit einem Knopf im Ohr halt den Text vorgesagt bekommen hat. Und dann hat er die letzten 2 Jahre halt nur Sachen fürs Portemonnaie gedreht, damit er halt wahrscheinlich in der Rente noch genügend Geld hat. Und es ist wirklich jeder Film, der mit Bruce Willis dann wirbt, ist permanent unerträglich schrecklich. Weil die kriegen, ich weiß gar nicht, da gibt es einen bestimmten Namen für, wenn Filmemacher die kriegen ein bestimmtes Budget. Und die haben eine Idee. Und die merken aber, den Film, den sie drehen, der braucht halt noch Star-Appeal. Und dann buchen die sich halt alte Stars für einen Drehzeitraum, manchmal irgendwie so nur für einen Tag oder für 2 Tage und prügeln dann die ganzen Szenen durch. Und dann werden diese Szenen aber nur an einem Ort gedreht, weil, ganz klar, sobald die halt hier die Location wechseln müssen, sobald das Licht geändert werden muss, sobald die Kamera geändert werden muss, brauchst du halt mehr als einen Tag. Naja. Das heißt, bestimmte Szenen werden immer nur irgendwo an einem Ort gedreht. Und man merkt es total bei jedem Film von Bruce Willis gerade, alles findet nur an einem Ort, in einem Raum statt, in einer Umgebung. Und es macht das Ganze so unerträglich. Und ich finde es so traurig, weil ich hätte mir noch wirklich gewünscht, dass es einen letzten Die Hard geben würde, wo man gedacht hätte, ach, jetzt ist da hier Samuel L. Jackson wieder dabei, die beiden sind alt und machen halt noch so Roadtrip-mäßig irgendetwas, wo man sagen kann, das ist ein guter Abschluss. So wie mit Logan damals irgendwie. So ein Charakter-Movie, so ein Charakter-Piece.
Auf gar keinen Fall. Ich hätte mir auch nicht noch einen 5. Stirb langsam angeguckt.
Es gibt 5.
So. Also nicht nochmal ein Stirb langsam mit dem alten Samuel Jackson.
Ja, aber dann mit einem guten Regisseur.
Nee, doch. Ist doch scheißegal, ob das ein guter.
Doch, nein. Ja, so ein Mangold oder so. Auf keinen Fall. Der hat da noch ein richtig gutes Charakter-Piece rausgemacht.
Die können alle gar nichts mehr.
Ja. Wenn ihr das gerade hört, dann ist es Donnerstag. Ihr habt noch die Möglichkeit, am Donnerstag auf das Reeperbahn-Festival zu gehen. Unterbrücken-Festival ist zwar voll, wir haben heute Rauchen und Get Jealous. Ist das ausverkauft?
Ja.
Gut, aber wir haben am Abend noch eine Aftershow-Party.
Nee, wir haben am Freitag morgen eine Aftershow-Party bei Herrenmagazin mit Jan und Jan und am Samstag eine Aftershow-Party mit Hauko und mir mit Astra Colada und am Samstagnachmittag um 14 Uhr ist Einlass für das Oatville-Konzert, da gibt es auch noch Tickets für.
Ja, was ist mit Abramovic? Ist
das
auch?
Das ist auch ausverkauft.
Das ist auch ausverkauft.
Ja, ja. Also das muss man sagen, wir haben ja Angst gehabt, dass die Leute ihre Tickets abgeben wegen Cold Years, weil die ja nicht konnten.
Haben sie nicht gemacht.
Und haben sie nicht gemacht, es sind nur 2 Tickets zurückgegeben worden.
Ja, das ist aber nicht.
Das
finde ich aber ganz gut.
Ja.
Ja. Denn bitte tut uns einen Gefallen, wenn ihr vorbeikommt. Sprecht mich bitte nicht an. Wünscht euch bitte nichts. Also lasst mich da in Ruhe. Es ist der 4. Tag des Reeperbahn-Festivals. Und es kann sein, dass mein Körper nur aus Elotrans und Kopfschmerztabletten besteht. Daniel, auf jeden Fall.
Nee, mich katsch ich auch nicht an wegen irgendwelchen Wünschen. Mach ich nicht. Gibt's nicht.
Der hat sein Maloxan und...
Wünsche werden nicht gemacht. Auf gar keinen Fall. Wir haben eine wunderbare Playlist, die da heißt Astra Colada Nachtasyl. Ich möchte heute sehr viele Songs draufpacken.
Tatsächlich. Sehr viele.
Sehr viele. Ich möchte bitte von Pale, die großartigen Pale, haben ein neues Album aufgenommen.
das ihr letztes Album.
Das tatsächlich rausgekommen wird, nach dem schlimmen Todesfall innerhalb der Band, haben sie das Album zu Ehren ihres Kollegen aufgenommen und das kommt jetzt bald raus und das ist voll schön. Es sind auch schon 2 Songs online und die sind wunderbar. Es wird sogar noch ein Konzert geben am Anfang des Jahres.
Wer singt denn dann?
Ja, der Sänger ist ja nicht tot.
Wer ist denn gestorben?
Der Gitarrist.
Ach so.
Oder habe ich das jetzt auch falsch gesagt?
Ich weiß es nicht.
Ich meine, es war der Gitarrist. Auf jeden Fall wird es ein Konzert im Januar geben. Und also am Anfang des Jahres, dann wahrscheinlich in Köln irgendwo. Und das wird voll schön. Auf jeden Fall wünsche ich mir den Song Bigger Than Life von Pale. Und gleich hinterher Goodbye Trouble und Teenage Heaven. Und dann wünsche ich mir noch, weil mir ein Song von Scala in meine Spotify-Liste reingespült worden ist. Weißt du, dieses Orchesterzeug,
ja,
die irgendwie so, ne, so Pop-Rock-Songs gecovert haben.
Ja.
Und ich habe mich da hart reingehört.
Mit Scala?
Ey, das ist richtig geil, Mann. Die haben ein Live-Album, Leck mich am Arsch. Und auf jeden Fall wünsche ich mir davon Smells Like Teen Spirit und zwar live, die Live-Version.
Es ist soweit, es ist passiert. Death Cab for Cutie haben ein neues Album rausgebracht und ich finde es wie jedes Death Cab for Cutie Album wundervoll und kann einfach nur sagen, das ist eine der besten Bands, die jemals mein Leben begleitet haben. Ohne Scheiß, Death Cab for Cutie, das machen die jetzt irgendwie schon seit 15, 20 Jahren und ich bin immer wieder überrascht, was für tolle Songs die immer noch schreiben können und wünsche mir I Miss Strangers auf unsere Playlist. Und der könnt ihr auch folgen, die heißt Astrakulaner Nachtasyl, gibt es auf Spotify. Ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify folgen, uns als Podcast. Mhm. Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch ganz anders als andere Podcasts auf Apple Music und Amazon und wo es auch immer Podcasts gibt, könnt ihr hören, könnt uns ein Like geben, wir freuen uns darüber. Wir bedanken uns ganz herzlich für 131 Folgen, wo ich mich immer noch darüber freue, dass Menschen das Ganze irgendwie noch hören und unser Gestammel teilweise und Äs und Os und unsere Launen und so irgendwie mitbekommen. Und eigentlich wollten wir aufhören im Oktober 2020 und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn die Zahlen runtergehen, dann hören wir irgendwann auf, aber wir machen halt weiter ohne Pause und es gibt halt auch immer noch keine Werbung, auch wenn wir mal pausieren während des Podcasts. Weil das ist mir nämlich aufgefallen, muss ich nur mal sagen, das kotzt mich halt gerade mega an. Ich bin Spotify-Premium-Nutzer.
Und muss mir Scheißwerbung bei Fest und Flauschig anhören. Oder bei Cowlitz Hills.
Oder auch bei Baywatch Berlin. Wo ich bei Baywatch Berlin
ist noch witzig, weil sie es selber machen.
Und
das auch ein bisschen verarschen.
Und ich denke mir dann halt wirklich, ey, ganz ehrlich, ja. Spotify haut so viel Geld raus, gerade, ne, Barcelona ist jetzt das hier Camp Nou Spotify. Und da gibt es so viel Kohle für die Einzelnen. Weil ich will ja auch nicht wissen, was Jan Böhmermann und Olli Schulz für weitere 5 Jahre Spotify bekommen haben. Aber ja, ganz, ey, da sage ich halt, es gibt so viele MusikerInnen, die halt bei Spotify drauf sind, die wirklich immer noch ihre 0,0001 Cent pro Play halt bekommen. Und für die halt gerade halt auch in der jetzigen Zeit so viel wegbricht. Also, weil live nicht funktioniert und CD und die physischen Verkäufe auch nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwie einen der größten oder wenn nicht sogar der größte Podcast in Deutschland, der jetzt voller Werbung dich gebombt wird, obwohl du eigentlich dafür bezahlt hast, keine Werbung mehr zu bekommen. Regt mich richtig auf.
Wir alle dabei, da brauchen wir uns nicht drüber aufregen.
Da sind wir alle dabei.
Naja, wenn keiner Spotify hört, dann gibt es auch kein Spotify. Da brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Ich kann mich nicht über Werbung aufregen bei Spotify, wenn ich Spotify-Nutzer bin.
Nee, das kannst du nicht.
Ich bin Teil des Problems.
Ja.
So, ganz einfach.
Ja.
Die große Frage ist, worauf du hinaus willst.
Ich weiß, genau. Vielleicht ist es dann mal ganz gut, wenn man bei der Reception bei Spotify ist und einfach mal mit dem Finger auf irgendeine Schulter klopft und mal fragt, ihr habt uns doch mal alles irgendwie viel mehr versprochen.
Oh ja, das ist eine sehr gute. Mach das bitte mal, Hauke. Film dich bitte dabei. Mach das bei mehreren Leuten und es wird bestimmt niemanden interessieren. Es ist halt allen scheißegal, Alter. Ist das halt so ein Kampf gegen Windmühlen? Es juckt halt niemanden.
Ich würde aber sagen, in Hauptsache der Gin Tonic ist gut gekühlt.
Was soll ich dazu sagen?
Na.
Tschüss.